Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese jetzt keinen Predigttext, das kommt dann so, wie wir es auch in den vergangenen Abenden hatten, immer so Vers für Vers. Lasst uns gleich beten, dass der Herr sein Wort an uns segnet. Lieber Vater im Himmel, darum bitten wir dich jetzt, dass du noch einmal unsere Herzen für dieses letzte Buch der Bibel aufschließt, dass du noch einmal zu uns sprichst und uns durch dieses Wort segnest. Lass uns etwas von dem Segen, der über diesem letzten Buch der Bibel liegt, erfahren und unser Leben verändern. Amen. Ja, ihr Lieben, so schnell ist die Bibelwoche rumgegangen, jedenfalls für mich. Und vielleicht auch für die, die an mehreren, vielleicht sogar an allen Abenden dabei waren. Mir hat das große Freude bereitet, auch viel Arbeit, dieses Experiment durchzuführen, die ganze Offenbarung in einer Woche. Und jetzt hören wir die beiden letzten Kapitel, aber vorher wollen wir uns noch einmal an unsere 5 Sätze erinnern, die uns durch die Offenbarung geführt haben, die Offenbarung zusammenfassen, und einen weiteren Satz gibt es auch heute noch am Ende. Also, der erste Satz: vom Himmel wird regiert. Lasst uns diese Perspektive nicht verlieren in all den Krisen dieser Welt. Wir haben weitergehört, Gottes Gerichte sind echt und gerecht. Wir haben gehört von diesem schönen Ziel, das in diesem Bildwort, in diesem Buch, das der Johannes essen musste, das süß war in seinem Mund. Jesus kommt wieder, er wird sein Reich aufrichten. Das ist das Ziel, und das ist ein süßes Ziel. Aber der Weg durch Bedrängnis, durch Anfechtung, durch Verfolgung, der mag zeitweise bitter sein. Und deshalb diese Aufforderung, die wir besonders aus Kapitel 17 und 18 herausgehört haben: bleib Jesus treu. Abfallen lohnt nicht. Und dann hatten wir am Freitagabend als letzten Satz gehört: Jesus Christus ist Sieger. Die große Schlacht, wo alles versammelt war, und wie leicht hat er sie gewonnen. Jesus Christus ist Sieger. So, und ganz passend zu diesem heutigen Sonntag, hätte überhaupt nicht passender sein können, jetzt die beiden letzten Kapitel mit dem Einblick in die Ewigkeit. Und wir haben ja schon ein paar Worte eben auch gehört in der Schriftlesung. Das ist die Schriftlesung für diesen Sonntag. Und diese beiden letzten Kapitel, die sind etwas anders als alle vorhergehenden Kapitel. Sie sind deutlich anders als alle anderen, in einem sehr einladenden Ton geschrieben. Es sind ja nicht nur die beiden letzten Kapitel der Offenbarung. Es sind ja die letzten Kapitel der Bibel überhaupt. Und hier hören wir nochmal so richtig den Herzschlag Gottes, der nicht will, dass auch nur ein Mensch von dieser schönen Ewigkeit ausgeschlossen wird. Und der erste Vers macht sofort die beiden entscheidenden Merkmale der Ewigkeit deutlich. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Was sind die zwei Merkmale? Erstes Merkmal: es ist alles neu. Es ist alles neu. Zweites Merkmal: es gibt nichts Böses. Das meint der Ausdruck: das Meer ist nicht mehr. Könnt ihr euch erinnern, die dabei waren, aus dem Meer kam der Antichrist. Eine solche Quelle des Bösen gibt es in Gottes neuer Welt nicht mehr. Und deshalb kann es auch keinen zweiten Sündenfall mehr geben. Das Spiel, das kann sich nicht nochmal wiederholen, dass Gott erst etwas Gutes, Neues schafft und dann kommt der Satan und macht alles wieder kaputt. Dieses Spiel, das wiederholt sich nicht. Das Meer ist nicht mehr und der Teufel ist auch nicht mehr. Erinnern Sie sich, in der Offenbarung gab es zwei Städte. Das eine war das große Babylon. Die ist untergegangen. Und jetzt kommt die zweite Stadt in den Blick. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. So, und ich habe jetzt im Wesentlichen zwei Punkte. Der erste Punkt, was wird uns über diese Stadt gezeigt? Und das ist der Hauptpunkt. Dann habe ich noch einen zweiten, der wird wesentlich kürzer sein. Ich habe aber unter jedem Punkt drei Unterpunkte. So, erstens also, was wird uns über diese heilige Stadt gezeigt? Und erster Unterpunkt, das wird uns gezeigt, diese Stadt ist auf Gott ausgerichtet. Ich weiß ja nicht, wie Sie das empfinden. Ich störe mich immer ein bisschen an diesem Ausdruck. Diese Stadt wird hier in Vers 3 als Hütte Gottes bei den Menschen genannt, bezeichnet. Jedes Mal denke ich, also das ist doch nicht die glücklichste Übersetzung. Bei Hütte denke ich jedenfalls an was anderes. Ja? Vielleicht hilft es ein bisschen, wenn wir wissen, dass dieser Ausdruck eine Anspielung auf die Stiftshütte im Alten Testament ist. Und das war ja für Israel lange Jahre der Begegnungsort mit Gott. Ja, solange der Tempel noch nicht stand, war das der Begegnungsort mit Gott. Und die Stiftshütte ist an einem Punkt, in einem bestimmten Punkt, das Modell des himmlischen Jerusalems. In Vers 16, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, da hören wir nämlich, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und dann kommt sogar noch eine Maßangabe, 12.000 Stadien. Also das ist ein Würfel mit einer Kantenlänge von 1.000 Kilometern. Aber ich bin überhaupt nicht sicher, ob man überhaupt rechnen soll. Ich denke, wir sollen verstehen, nämlich, diese Stadt ist ja wie das Allerheiligste in der Stiftshütte oder später im Tempel. Da war das Allerheiligste ebenfalls ein Raum, in dem Länge und Breite und Höhe gleich waren. Das sollen wir verstehen, das neue Jerusalem ist ein einziges, riesiges Allerheiligstes. Alles ist Kirche. Alles ist Gottesdienstraum. Hier in dieser gefallenen Welt, da musste man gewissermaßen den Tempel von der übrigen Welt absondern. Ja, da gab es inmitten dieser unreinen Welt einen Ort, abgesondert, der war rein. Jede Kirche ist in gewisser Weise ein von der Welt abgesonderter Raum. In Gottes neuer Welt gibt es keine Unreinheit mehr. Und darum muss auch Gott sich nicht mehr von seinem Volk absondern. Er muss sich auch nicht hinter einem Vorhang verbergen. Alles ist Gottesdienstraum. Alles ist auf Gott in der Mitte ausgerichtet. Und zunächst betätigt sich Gott als unser Seelsorger. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das schließt ein, auch alle Erinnerung an erlittenes Leid. Auch die Erinnerung wird er mit heilen und abwischen. Und weil alles heilig und rein ist, wird also der Tod nicht mehr sein, der war ja Folge der Sünde, aber auch Leid wird nicht mehr sein. Kein Leid durch Krieg oder Unrecht, kein Leid durch Hass oder Feindschaft, auch Geschrei wird nicht mehr sein, also kein lautes Aufbegehren gegen Gott gibt's nicht mehr, Schmerz wird nicht mehr sein, keine Krankheit, keine körperlichen Schmerzen. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen heute Morgen mit Schmerzen aufgestanden ist, vielleicht sogar hier ist. Manchmal helfen auch die Schmerztabletten nicht, wird es nicht mehr geben. Aber auch keinen seelischen Schmerz wird es mehr geben. Auch keine Traurigkeit, Denn das Erste ist vergangen und das heißt, es ist endgültig vorbei. So, und jetzt kommt ein ganz besonderer Moment in der Offenbarung. Die beim ersten Abend dabei waren, da habe ich angekündigt, da habe ich gesagt, Gott selber, der Vater, spricht nur zweimal in der gesamten Offenbarung. Das eine Mal war ganz am Anfang Kapitel 1. Und jetzt kommt das zweite Mal. Das ist also was Besonderes, ja? Wenn der Vater selber spricht. Was sagt er jetzt? Und der auf dem Thron saß, also der Vater, sprach, und jetzt achtet mal besonders auf zwei Dinge, die Gott sagt. Das eine, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Quelle lebendigen Wassers ist in der Stadt. Gott sagt also hier, wenn er sagt, ich will dem Durstigen geben von diesem Wasser, dann sagt er damit, ich will dich in meiner Stadt sehen. Ich will nicht, dass du draußen bleibst. Ich will dich in meiner Stadt sehen. Und die einzige Bedingung ist Durst. Der Wunsch, die Sehnsucht nach dem Leben von Gott. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Und dann macht er deutlich, wer ganz bestimmt nicht in der Stadt sein wird. Nämlich die Bewohner der großen Stadt Babylon, also die in diesem Weltsystem drinstecken und es aus welchen Gründen auch immer nicht verlassen wollen. Und da wird jetzt aufgezählt, wer das ist. Das sind zum einen die Feigen. Das sind also die, die den Spott und auch eventuell die Verfolgung um Jesu Willen fürchten und deshalb auf das lebendige Wasser verzichten. Auch nicht. In der Stadt wohnen die Ungläubigen und Frevler und Mörder. Das sind die, die Gottes Namen verhöhnen und die Christen bedrücken und manche sogar töten. Und auch nicht in der Stadt sind die Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener. Das sind also die Jesus Untreuen. Der Ausdruck Unzüchtiger meint vor allen Dingen Zauber und Götzen, der meint vor allen Dingen die, die Jesus untreu geworden sind und sich anderen Mächten, Götzen oder Weltanschauungen hingewendet haben. Keiner, der in den antichristlichen Götzendienst verstrickt ist, findet man im Himmel. So, und jetzt wird betont am Schluss gesagt, und alle Lügner. Kein Lügner ist im Himmel. Warum nicht? Das kennzeichnete ja den Vater der Lüge, den Teufel. Und vielleicht muss man das dazu sagen, jetzt meint der Ausdruck nicht diejenigen, bei denen Lüge versehen ist. Ein Versehen, das sofort bereut und auch bekannt wird, Gott bekannt wird. Sondern der Ausdruck Lüge, Lügner, meint hier diejenigen, bei denen Lüge zur Haltung geworden ist. Keiner von denen wird in der heiligen Stadt sein. Im Gegenteil, ihr Schicksal ist der Pfuhl, der See, die Hölle, der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Sehen Sie, wir haben diese zwei Städte in der Offenbarung klar vorgestellt bekommen. Das irdische Jerusalem und das irdische Babylon, das himmlische Jerusalem. So, und diese zwei Städte, das irdische Babylon, das himmlische Jerusalem, das sind nicht nur unterschiedliche Städte. Da wohnen nicht nur unterschiedliche Leute drin, sondern, und das ist das, was wir hier an dieser Stelle verstehen sollen, diese zwei Städte haben auch eine völlig unterschiedliche Zukunft. Der Auszug aus Babylon, der erfolgt jetzt. Geht aus von ihr, mein Volk. Der Einzug in das himmlische Jerusalem, der erfolgt auch jetzt. Dadurch, dass ich Jesus Christus annehme, dann heißt es, ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem. Hebräer 12, 22. Das entscheidet sich also nicht in der Zukunft, in welcher Stadt ich mal wohne. Das entscheidet sich nicht im jüngsten Gericht erst. Das entscheidet sich heute. Ich bin entweder heute Einwohner des irdischen Babylon. Oder ich bin, dadurch, dass ich Jesus Christus annehme, schon heute Einwohner des himmlischen Jerusalems. Warum macht uns Gott selber auf diese Dinge aufmerksam? Wissen Sie, es ist der Herzschlag Gottes des Vaters, der ruft, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben? Das ist Gott. Wer ihm irgendetwas anderes unterstellt, hat nicht den Gott der Bibel vor Augen. So ist Gott. Das war das erste Merkmal der Stadt. In ihr ist niemand auf die Sünde ausgerichtet. Hier ist alles auf Gott ausgerichtet. Sie ist ein einziges Allerheiligstes. Und jetzt das zweite. Die Stadt steht für die Braut. Das ist jetzt was Eigenartiges. Ein Engel sagt zu Johannes, komm, ich will dir die Frau zeigen. Die Braut des Lammes. Also Johannes soll die Braut sehen. Und dazu führt der Engel Johannes auf einen hohen Berg. Und was sieht er dort? Und er zeigte mir die heilige Stadt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt eine Überraschung für uns. Die Braut ist die Stadt. Und die Stadt ist die Braut. Anders gesagt, die Gemeinde wird einmal mit dem Bild der Braut beschrieben, um die Ausschließlichkeit der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde auszudrücken. Die Gemeinde kennt nur eine Loyalität, und die ist Christus. Ihm ist sie treu geblieben. Die Gemeinde wird ein andermal mit dem Bild der Stadt, und zwar der Stadt als Allerheiligstes, beschrieben, um auszudrücken, dass wir jetzt sehr nah mit Gott, dem lebendigen Gott, dem dreieinigen Gott, zusammenwohnen, in einer Wohnung, in einer Stadt. Und auch wir Christen untereinander wohnen alle zusammen in einer Stadt. Und ganz ohne Spannungen. Und da wird jeder mit jedem verbunden sein. Große Nähe auch hier untereinander. Ja, wenn jetzt die Stadt die Braut ist und die Braut die Stadt ist, dann beschreiben die folgenden Ausdrücke, die sich auf die Stadt beziehen, nicht nur das Äußere des himmlischen Jerusalems, sondern vielleicht sogar noch mehr das Wesen der Braut, das Wesen der himmlischen Gemeinde. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Merken Sie, hier schließt sich ein bisschen der Bogen. Am ersten Abend, Kapitel 4, da haben wir, ja, wurde uns Gott beschrieben, und Johannes wusste gar nicht, wie soll er Gott beschreiben, den er ja gar nicht sehen kann. Anders als mit Edelsteinen. Und da war es der Jaspis, der die Herrlichkeit Gottes beschrieb. Und die spiegelt sich jetzt in der himmlischen Gemeinde ungetrübt wieder. Klar wie's Kristall ist das Wesen der Gemeinde. Kein Fitzel Verunreinigung ist in ihr noch zu finden. Gleichzeitig wird aber jetzt hier auch der Ort beschrieben, an dem die Gemeinde wohnt. Wir schweben ja da nicht in irgendeinem Vakuum herum. Auch der Ort ist von himmlischer Herrlichkeit geprägt und erinnert ganz stark in der Beschreibung an den himmlischen Thronsaal in Kapitel 4. Und jetzt noch ein dritter Gesichtspunkt, das Leben in der Stadt. Das wird uns jetzt als nächstes beschrieben, und zwar zuerst die Einwohner, und da taucht jetzt wieder die Zahl 12 auf. Sie werden sich vielleicht erinnern, 12, das hat ja immer was mit Erwählung zu tun, mit den Erwählten. 12 Tore, auf denen die Namen der 12 Stämme der Israeliten stehen, und 12 Grundsteine, auf denen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes stehen. In dieser Stadt wohnt also die gesamte Schar aller Erwählten des Alten und des Neuen Testaments. Alle Gläubigen miteinander. So, und jetzt kommt wieder der Messstab, den hatten wir auch schon mal in einem anderen Zusammenhang. Der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Das Messen soll die große Qualität dieser Stadt ans Tageslicht bringen. Hier ist alles vollkommen, das Wesen und das Leben in dieser Stadt. Und hier kann man messen so viel, wie man will, man entdeckt nur Vollkommenheit. Alles ist perfekt. So, und jetzt gibt es in dieser Stadt keine Sonne. Es gibt aber auch keine Nacht in der Stadt. Woher kommt also das Licht in der Stadt? Und ich liebe die Antwort, die uns gegeben wird, hier in diesem Vers. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und wissen Sie, das ist nicht nur äußerliches Licht. Ja, dass einfach die Herrlichkeit so uns und alles, die ganze Umgebung, Himmel anstrahlt, dass man einfach keine Sonne braucht. Dass eine Sonne dagegen eine trübe Funzel wäre. Aber das ist nicht nur gemeint. Es ist vielleicht sogar noch mehr innerliche Erleuchtung. Und das ist auch der Grund, warum es im Himmel keinen Streit gibt. Streit in der irdischen Gemeinde sollte es ja eigentlich auch nicht geben, ne? Aber gibt's. Und warum gibt's den? Weil wir die Dinge unterschiedlich sehen. Ja, wir haben hier nicht die Klarheit. Der eine sieht so, der andere sieht so, im irdischen Licht. Dort droben ist alles klar. Im Licht des Lammes gibt's deshalb auch keinen Streit. Frage, wohnen auch Deutsche im Himmel? Ich meine jetzt nicht Leute aus Deutschland, so Gläubige aus Deutschland, das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich Deutsche. Ist uns vielleicht ganz neu. Vers 24 sagt, und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Ja, was sind denn das jetzt für Völker? Wo kommen denn die jetzt plötzlich her? Jesus legte großen Wert darauf, dass Gottes Wort alle Völker erreicht. Mache zu Jüngern alle Völker. Er sagt, er kommt nicht wieder, bevor nicht das Evangelium allen Völkern gepredigt worden ist. Und in Offenbarung 5, Vers 9 wurde Jesus mit den Worten gepriesen, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Gott liebt die Völkergemeinschaft. Es war seine Idee, die vielen Menschen in Völkern zu ordnen. Und es ist seine Idee gewesen, aus jedem Volk eine Vielzahl zu erwählen, zu erlösen und in den Himmel zu bringen. Und dabei nicht ein Volk auszulassen. Nicht eine Sprache auszulassen. Es gibt noch viel mehr Sprachen als Völker. Nicht einen Stamm auszulassen. Ich sage das mit gewisser Vorsicht, aber mir scheint, in dieser Stadt der himmlischen Gemeinde gibt es Deutsche und Franzosen und Juden und Araber und Amerikaner und Chinesen. Nur eins gibt es nicht, dass sich irgendein Volk für besser hält als das andere. Stattdessen bringen sie alle ihre Herrlichkeit in die Stadt, ihr Können, ihre Gaben, und sie bringen ihre Pracht und ihren Reichtum in die Stadt. Und jeder freut sich an dem, was der andere einbringt in diese Stadt. Das ist ja so, dass die verschiedenen Völker verschiedene Gaben haben. Wenn man so rumreist und so verschiedene Völker kennenlernt, dann kann einem das manchmal richtig auffallen. Die Deutschen mit ihrem Hang zum Perfektionismus, den findet man nicht so überall. Wenn man hier lebt, weiß ich nicht, kann mir das vielleicht manchmal auf den Geist gehen. Wenn man von irgendwo zurückkommt nach Deutschland, dann fängt man an, das zu genießen. Ja? Hier funktioniert einfach alles. Also, jedes Volk bringt so sein Können, seine Gaben, seinen Reichtum in die Stadt. Jeder freut sich an dem, was der andere hat. Alles Leben in der Stadt dient zur gegenseitigen Freude und alles miteinander zur Ehre Gottes. Aber damit jetzt hier kein Missverständnis aufkommt, wird gleich klargestellt, dass natürlich nur an Jesus Gläubige aus den Völkern im Himmel sind. Nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und dann gibt es noch was Schönes in der Stadt. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Und Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Diese Stadt ist wiederhergestelltes Paradies. Nur schöner. Im Paradies gab es einen Baum des Lebens, hier gibt es Bäume des Lebens. Aber wahrscheinlich geht es auch hier gar nicht so sehr um die Zahl. Eigentlich gibt es nur einen Baum des Lebens, nämlich das Kreuz Jesu. Wenn Sie in dem Gekreuzigten den erkennen, der sein Blut zur Vergebung ihrer Sünden vergossen hat, dann wird das Kreuz für sie zum Baum des Lebens. Und dieser Vers hier sagen, die Früchte der Erlösungstat Jesu genießt die Gemeinde noch im Himmel oder auch im Himmel. Davon lebt sie und von dem Strom lebendigen Wassers, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Warum wird Jesus in der Offenbarung so durchgehend das Lamm genannt? Wir sind jetzt schon in Kapitel 22, dem wirklich letzten Kapitel der Bibel, bis in dieses letzte Kapitel hinein immer das Lamm. Wisst ihr warum? Solange Christus das Lamm ist, so lange ist unser Bleiben im Himmel garantiert. Weil Christus in alle Ewigkeit das Lamm ist, kannst du als sein Nachfolger in alle Ewigkeit die Früchte seines Todes genießen. Gibt es im Himmel auch eine Arztpraxis? Sagen Sie nicht, die brauchen wir doch nicht. Es gibt zwar nichts Verfluchtes im Himmel, aber wir kommen mit unseren Verletzungen und auch Verformungen durch die Sünde im Himmel an. Und die sollen geheilt werden. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Nicht nur Einzelne brauchen Heilung, auch Völker. Die müssen vielleicht von ihrem Nationalstolz und von ihrer Überheblichkeit geheilt werden. Es gibt, glaube ich, kein Volk. Uns Deutschen wurde es ein Stück weit ausgetrieben nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wo man hinkommt, jedes Volk denkt, irgendwie sei es doch ein bisschen besser als die anderen. Jedes Volk. Davon müssen wir geheilt werden. Es gibt viel Schönes im Himmel, aber was ist denn jetzt wohl das Allerschönste? Was ist denn jetzt wohl das Allerschönste im Himmel? Also für mich ist es dies jetzt hier. Seine Knechte werden sein Angesicht sehen. Wir werden Jesus sehen, in dem ja alle Schönheit des Himmels und der Erde vereint ist. Und ich glaube, wir können unseren Blick von ihm gar nicht mehr lassen. Wenn wir den erblicken, ich glaube, all die anderen Schönheiten, die werden uns zuerst mal gar nicht anziehen. Wir werden einfach nur Jesus sehen. Und das wird größte, größte Freude sein. Und was machen wir im Himmel? Wir haben ja viel Zeit. Was machen wir im Himmel? Seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Regierungsauftrag im ersten Paradies lautete: Machet euch die Erde untertan. Auf den genauen Regierungsauftrag im neuen Paradies müssen wir noch warten. Der steht hier noch nicht. Hier steht nur, wir werden Jesus dienen. Und wir werden das mit ganz großer Freude tun. Und wir werden einen Auftrag bekommen. Untätig sein werden wir nicht. So viel jetzt zu dieser Gemeindestadt. Und jetzt kommt der Schlussabschnitt. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur der Schlussabschnitt der Offenbarung, sondern der ganzen Bibel. Was ist jetzt wohl die Botschaft dieses Schlussabschnittes? Es sind drei kurze, einprägsame Botschaften. Und ich glaube, keiner hat Mühe, sich die zu merken. Und die sind von Jesus persönlich. Erste Botschaft: Siehe, ich komme bald. Das ist die erste Botschaft. Und diese Botschaft gilt seiner Gemeinde. Und an dieser Stelle steht jetzt die sechste Seligpreisung der Offenbarung. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Merken Sie was, wenn Sie sich nochmal erinnern, wie war denn die allererste Seligpreisung der Offenbarung? Die war fast genauso. Ja? Es gibt nicht ein Buch in der ganzen Bibel, wo sowohl am Anfang als auch am Schluss der selig, der glücklich gepriesen wird, der dieses Buch liest und die Worte in seinem Herzen bewahrt. Wir sollen also nicht sagen, wir jetzt hier, ja, oh, jetzt haben wir mal eine Woche Offenbarung, ja, aber jetzt kann dieses Buch auch mal wieder für eine Weile zubleiben. Nein. Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Dieses Buch des Neuen Testaments darf für uns kein unsichtbares Verschlusssiegel tragen, sondern wir sollen dieses Buch öffnen. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, jemand, ein ganz großer Ausleger der Offenbarung, der sagte mal: Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, er habe die ganze Offenbarung verstanden, dann wäre ich sehr misstrauisch. Also, Sie befinden sich in bester Gesellschaft, wenn Sie nicht alles verstehen. Lassen Sie das einfach beiseite. Es gibt genug Dinge, die wir verstehen. Ich habe vor 2 Wochen in Kaliningrad, in Königsberg, gepredigt. Und Königsberg ist ja so Bernsteingebiet. Und ein Ehepaar hat mich da so ein bisschen rumgeführt und dann haben sie mir auch diesen Ort gezeigt, wo dieser Bernstein abgebaut wird. Große, ja, wie so ein Steinbruch ungefähr sieht das aus. Und wir gingen da auf so eine Aussicht, und dann kam man so einem Sandkasten vorbei. Ich habe den überhaupt nicht beachtet. Als wir zurückgingen, ging mein Gastgeber direkt auf diesen Sandkasten zu. Ich habe bloß Sand gesehen. Und da waren schon Schaufeln dabei, die lagen schon da, griffbereit. Und dann hat er so ein bisschen da nur gebuddelt und sagte: Guck mal hier, Bernstein. Und dann ging er weiter, Bernstein. Und so macht er immer weiter, hinter euch eine ganze Handvoll, Bernstein. Haben die natürlich für die Touristen präpariert, ja. Kleine Bernstein, aber ja. Was ich damit sagen will: Wenn wir die Offenbarung lesen, mögen wir erstmal nur ganz viel, ja, wie Sandwüste sehen und überhaupt denken, was soll denn dieses Buch? Wir müssen nur mal ein kleines bisschen buddeln. Auf einmal sehen Sie, Edelstein. Wieder ein Edelstein. Schon wieder einer. Ja? Es gibt genug Dinge in der Offenbarung, die wir verstehen und die uns helfen, durch die Endzeit zu kommen und darin treu zu bleiben. So, zweite Botschaft dieses Schlussabschnittes. Siehe, ich komme bald. Die gleiche Botschaft. Ein zweites Mal. Jetzt aber an diejenigen, die noch nicht Bewohner der himmlischen Stadt sind, aber hinein wollen. Auch euch, sagt der Herr, siehe, ich komme bald. Und jetzt sehen wir mal, wie dieser zweiten Ankündigung ein vorausgehender Wahlaufruf vorangestellt ist. So möchte ich das mal nennen. Josua hatte das Volk Israel einmal aufgefordert, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und Jesus fordert auch zur Wahl auf. Er sagt, wer Böses tut, also wer das Böse gewählt hat, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, also wer das Unreine gewählt hat für sich, für sein Leben, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, weil er Jesus gewählt hat, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, weil er Jesus nachzufolgen gewählt hat, der sei weiterhin heilig. Zwei Wege, zwei Personen, denen du dich anschließen kannst. Willst du dem Satan hinterhergehen oder willst du Jesus hinterhergehen? Als Entscheidungshilfe wird uns dieser Satz genannt, siehe, ich komme bald. Und jetzt folgt die siebte Seligpreisung der Offenbarung. Selig sind, die ihre Kleider waschen und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Merkt ihr, Jesus will jeden in der Stadt haben. Und wenn sie das noch nicht getan haben, dann bitten sie Jesus doch heute, das beschmutzte Kleid ihres Lebens reinzuwaschen. Dazu lädt er sie ein. Und der Geist und die Braut, auch wir als Gemeinde, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Merken Sie was? Einladung nach Einladung in diesem Schluss. Das ist der Herzschlag Gottes. Er will nicht, dass einer verloren geht. Er will jeden in der Stadt haben. Und jetzt kommt die dritte Schlussbotschaft. Könnt ihr schon denken, wie die heißt? Ja, ich komme bald. Wieso dreimal? Was soll diese dreifache Zusicherung? Ich komme bald. Was steht dahinter? Wissen Sie, was dahinter steht? Sehnsucht. Die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut. Nicht nur wir warten auf Jesus. Ist uns dieser Gedanke vielleicht schon mal gekommen? Wir sehen das immer so von uns aus. Wir warten darauf, dass Jesus kommt. Er wartet auch, mit seiner Braut zusammen zu sein. Ist das in dieser Woche deutlich geworden, wie nah sich Jesus und die Braut sind, wie sich Jesus mit seiner Braut verbunden fühlt, wie er alles, was seiner Braut und mit seiner Braut geschieht, er auf sich bezieht. Denkt ja nicht, dass sich einer mehr danach sehnt zu kommen, als er, morgen zu kommen, heute zu kommen. Und die Braut, Amen, ja komm, Herr Jesus. Die gleiche Sehnsucht. Meine Sehnsucht, eure Sehnsucht. unser letzter Satz. Und wie könnte der anders sein? Darauf zielt ja alles. Siehe, ich komme bald. Und ich schließe jetzt mit dem Satz, mit dem auch die Offenbarung schließt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, jetzt danken wir dir ganz herzlich für dein Wort. Wir danken dir, dass auch dieses Buch zur Heiligen Schrift gehört, dass du es uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du der Gemeinde immer mehr Licht gibst, dass wir immer mehr verstehen. Ach und Herr, ich bitte dich einfach vor allem darum, dass wir dir treu bleiben und dass wir dich und deinen Sohn und die Wiederkunft erwarten und uns wirklich danach sehnen. Gib uns diese Sehnsucht ins Herz. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen jetzt das Lied.
Ich bin in gute Gedanken, Freude und deine Hilfe. Herr, wir bitten dich auch für die, die in dieser so turbulenten Welt Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen. Herr, gib, dass sie doch nicht einfach alles nur selbst machen wollen. Gib doch, dass sie auf dich sehen, dass sie nach dir fragen und dass sie von dir auch Rat und Hilfe bekommen. Herr, wir bitten dich für unsere Kranken, für unsere altgewordenen Geschwister, die jetzt nicht mehr unter uns sein können. Herr, wir bitten dich in besonderer Weise für die, die auf dem Sterbebett liegen. Ach Herr, lass sie nicht hinübergehen in die Ewigkeit, ohne den Trost, ohne diesen seligen Trost auf das himmlische Jerusalem. Dann erhöre uns jetzt auch, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen jetzt als Schlussstrophe von der Folie der Vater im Himmel segnet.
Thank you.
gehen im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ich möchte mich jetzt schon an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Es war schön, heute Morgen mit Ihnen zusammen zu sein, mit vielen, die ganze Woche zusammen zu sein. Ich werde jetzt ganz schnell ins Bierbachtal hinüberfahren. Die sind schon seit einer Viertelstunde dran. Also, bitte mich zuerst durch die Mitte gehen lassen und Sie können noch mal den Vornamen vorgenießen.